Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 167. Folge unseres Podcasts. Immer wieder ein Thema, wenn wir an Grönland denken, ist eben auch der Walfang. Und der wird immer unterschiedlich gesehen, auch von den Gästen, wenn wir vor Ort sind. Die Inuit, das gehört zur Kultur, dass sie eben Robben und auch Walfleisch für sich zur eigenen Ernährung nutzen in entlegenen Dörfern. Und jetzt gibt es neue Walfangrestriktionen, die ganz, ganz viel für Aufsehen in Grönland eben auch sorgen. Und ich könnte mir niemand Besseres vorstellen, als dass ich mit Dr. Michael Wenger darüber spreche. Lieber Michael, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön. Ganz spannendes Thema, weil eben halt, es wird häufig darüber gesprochen, gerade wenn die Leute in Grönland unterwegs sind, weil man sieht es halt überall.
Man sieht es überall. Es ist omnipräsent und der eine oder andere rümpft die Nase, wenn einem Walfleisch angeboten wird oder Robbenfleisch oder man es eben auch sieht in den Häfen, dass die Fischer wiederkommen und Narwal gefangen haben beispielsweise. Oder eben eine Robbe und die Tiere auch am Hafen schon mal zerlegt werden teilweise. Und es gehört aber zur Kultur. Und insofern freue ich mich, dass wir heute vielleicht einfach mal ganz sachlich ein bisschen Klarheit darüber bringen und auch über die neuen Restriktionen reden. Gib uns doch bitte mal einen kurzen Überblick über die aktuellen Walfangrestriktionen und wie sich das in den anderen arktischen Regionen auch unterscheidet, vielleicht in Grönland.
Also grundsätzlich ist es so, dass in Grönland ist die Regierung dafür verantwortlich. Die haben eine Ministerialstelle dafür, die vorgibt, wie Walfang betrieben werden soll. Also es ist nicht so, dass jetzt hier sozusagen in Grönland einfach jeder mal rausfahren kann, Wal erlegen kann, wie es früher war. Es gibt ganz klare Vorgaben, Vorschriften, das sind angefangen von den Quoten, wie viele Tiere wo gefangen werden dürfen. Da wird auch die Quote für die einzelnen Regionen festgelegt. Also das ist dann noch, wo dann angegeben wird, welche Ortschaft wie viele Wale erlegen kann, beziehungsweise es gibt dann Verbände, wo mehrere Ortschaften zusammenlegen, weil sich das heutzutage auch nicht jeder mehr leisten kann, einen Wal sozusagen, oder Wale zu jagen, das eine Kostenfrage ist. Dann sind es die Vorgaben, wie die Tiere gejagt werden dürfen, wann die Tiere gejagt werden dürfen, wo die Tiere gejagt werden dürfen. Also dieses Bild, das vielleicht in vielen Köpfen noch sind, dass da die Inuit einfach wild drauf los ihre Wale jagen, das ist überhaupt nicht der Fall. Aber es ist tatsächlich, es ist Teil ihrer Lebensgrundlage. Es geht hier nicht nur um die Bewahrung von Traditionen, weil häufig heutzutage wird nicht mehr noch auf die traditionelle Art und Weise gejagt. Es werden moderne, es müssen moderne Methoden eingesetzt werden, einfach halt auch um den Leidensdruck auf die Tiere zu reduzieren. Natürlich, ein System ist immer nur so gut wie die Kontrollen, die das System dann überwachen. Aber im Großen und Ganzen ist Grönland auch nicht alleine. Also Regelungen, diese Gesetze, die bestehen in allen arktischen Regionen, wo Inuit Wale jagen dürfen. Also in erster Linie halt Grönland, Kanada, Alaska und auch im russischen Teil, wobei dort halt auch, da ist es immer eine Frage von den Kontrollen, aber auch dort wird, es wird nicht einfach darauf losgeschlachtet. Es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Tiere man anschaut, aber grundsätzlich gejagt werden halt Grönlandwale, Belugas, Narwale, aber auch hin und wieder sind es auch mal Beispielsweise jetzt, wurden auch schon Zwergwale gejagt. Aber das so die, also es geht für viele Leute, ist es, glaube ich, sind es vor allem die Belugas und die Narwale, die da so ein bisschen sauer aufstoßen.
Wenn wir, also um es vielleicht auch nochmal klar zu differenzieren, das Thema Färöer ist ja auch immer ein Thema und auch Norwegen. Und natürlich in Norwegen muss das einfach nicht sein, weil man sich dort eben auch anders ernähren kann. Das ist ja auch ein kommerzieller Walfang, den wir dort eben haben, auf den Färöern beispielsweise. In Grönland kann man ja nicht sagen, dass es ein kommerzieller Walfang ist, denn wir haben hier Ortschaften, ich denke an zum Beispiel Sihorapalu beispielsweise. Im letzten Sommer war ich dort und durfte erleben mit ja, 34 Einwohnern, es wurde ein Wal kurz vorher gefangen und der wurde ganzheitlich wirklich zerlegt und jedes Teil wird genutzt und ernährt eben auch diese Ortschaft über Wochen teilweise. Und du hast es eben schon angedeutet, es ist eben nicht nur die Tradition, dass man sagt, jetzt gehen wir Wale fangen, weil wir das traditionell so wollen, sondern es ist eben auch ein Überleben in der Region. Und davon überlebt ein ganzes Dorf. Und heutzutage müssen wir eben auch anders, ja, oder müssen sie auch anders jagen. Früher ist man mit dem Speer, sage ich jetzt mal, los. Heutzutage hat man dann eben teilweise auch Schusswaffen, damit es schneller geht, im Fang beispielsweise. Und ja, natürlich, wenn wir uns Beluga-Wale angucken, die sehen ja immer so niedlich aus, diese weißen Wale, die ja gefühlt unter Wasser, wenn man sie sieht in den Bildern, immer so ein bisschen grinsen und schmunzeln. Aber es ist eben eine Nahrungsgrundlage. Und wie wichtig ist es denn tatsächlich noch in den Gemeinschaften? Also es gibt natürlich Ortschaften wie Nuuk als Hauptstadt oder Ilulissat, die eben mittlerweile auch regelmäßig beliefert werden können, die auch auf Heilbutt gehen, also auf Schwarzen Heilbutt beispielsweise. Aber gerade die kleineren Ortschaften, wie wichtig ist es?
Also, es macht wirklich wenig Sinn für die großen Industrienationen, eben wie Island, Norwegen, die Färöer. Da ist es, da wird mit der Tradition argumentiert. Da kann man, da gibt es auch ganz starke Meinungen dafür und dagegen in Grönland, aber auch in den anderen arktischen Regionen, in Alaska, sind Wale Teil der Nahrung. Da Die müssen, das muss dort auch gejagt werden, weil wer sich schon mal in einem grönländischen Supermarkt die Preise angeguckt hat, dem bleibt echt, da bleibt einem die Luft weg, weil, also das sage ich als Schweizer, ich lebe in einem hochpreisigen Land, aber
Und er
dort
weiß, wie teuer Schokolade ist.
etwas wie Äpfel oder Salat oder die Dinge, die uns Vitamine liefern, sind enorm teuer. Und wir sprechen von einer Region, die infrastrukturell nicht enorm erschlossen. Die Leute leben dort von der Jagd. Die leben dort davon, die Nahrung sozusagen halt noch erlegen zu müssen. Und da gehört halt auch der Walfang dazu. Und ja, der wird mittlerweile halt in größeren Verbänden, weil eine Ortschaft alleine, eine Ortschaft wie beispielsweise eben auch Sihorapalu mit nur gerade mal 70 Leuten, ja, also da reicht dann ein Grön, da reicht, da würde ein Grönlandwal lange hinreichen, das wäre schon. Was mit dazu kommt, ist gerade die Belugas und Narwale, die Haut der Tiere liefert Vitamin C.
Ganz
Das ist
extrem.
einer der wichtigsten Vitamin C-Lieferanten das ganze Jahr hindurch. Im Gegensatz, es gibt natürlich auch Pflanzen, die Vitamin C liefern, das ist da, aber die sind nicht das ganze Jahr da. Und entsprechend müssen das Maktag und Muktuk, oder je nachdem, in welcher Region man es ausspricht, wo man ist, spricht man es anders aus. Diese Walhaut ist enorm reich an Vitamin C. Auch die Leber ist reich an Vitamin C. Dann kommen die ganzen Nährstoffe sonst noch dazu, die halt Teil der Nahrung sind und die Menschen dort halt aufnehmen müssen. Und wenn ich als Bewohner einer solchen Ortschaft mit einem nur geringen Einkommen, kann ich mir halt nicht leisten, jeden Tag hier frisches Gemüse. Ich kriege es auch nicht jeden Tag. Diese Orte werden häufig nur vielleicht zweimal sogar nur einmal oder zweimal mit frischen Materialien angeliefert. Natürlich gilt das nicht für Nuuk oder Ilulissat, wo ein Flug, wo jetzt die Flugplätze die Versorgung auch gewährleisten können und die großen Frachtschiffe die Nahrung sozusagen hinliefern können. Aber auch dort wird Walfleisch gegessen, nicht nur als Teil der Tradition, sondern auch, weil es halt Teil der Nahrung ist, auch in der Hauptstadt. Und das ist etwas, was wir bei uns natürlich in der Form kaum tatsächlich sehen, weil wir essen ja normalerweise nicht in den Orten. Als Besucher geht man kaum ins Restaurant, man besucht die Ortschaft und im besten Fall sollte man sich ja wirklich mal einen Blick in den Supermarkt machen, ohne was zu kaufen, bitte, wirklich, lasst es. Ihr habt genügend, es gibt genügend Essen auf dem Schiff. Die meisten jammern ja, dass es viel zu viel Essen ist. Aber auf jeden Fall, man muss mal nichts saufen. Aber man sollte da wirklich mal reingehen und zu schauen, was die Leute dort für Dinge bezahlen müssen. Von Milch,
Wahnsinn.
Brot, Fleisch, und dann eben die frische Sachen. Früchte, Gemüse, was für uns tagtäglich frisch auf dem Tisch liegt. Ich muss nur kurz mal hier 200 Meter, dann kann ich mir frisches Gemüse kaufen. Für fast nichts. Und da ist es halt tatsächlich so, da läuft es so nicht. Und das sollte man sich hier wirklich vor Augen halten.
Absolut. Nun haben sich ja die Walfang, ja, Restriktionen ein bisschen geändert, was ja für viel Aufschreien auch praktisch sorgt, auch vor Ort. Wie sind oder inwiefern sind denn jetzt die Inuit dadurch stärker eingeschränkt? Was hat
Also,
sich geändert?
da streitet man sich jetzt darüber. Da ist auf der einen Seite sind die Umweltschutz- und Naturschutzverbände, die gerade in Grönland ist es die NAMMCO, das ist die North Atlantic Marine Mammal Commission, die halt aufgrund wissenschaftlicher Daten dann Empfehlungen vorgibt, was wie viele von den einzelnen Tieren wo gejagt werden. Und dann, das sind aber eben nur Empfehlungen. Die Regierung in Nuuk kann dann diesen Empfehlungen dann eben folgen oder eben auch nicht. Und das ist mittlerweile ein Politikum. Es ist wie bei uns der Streit zwischen den Bauern und den Bauerngewerkschaften und den Verbänden und den Regierungen, was zu diesen ganzen Streiks das geführt hat. Dasselbe passiert auch in Grönland. Da gibt's die, da gibt, da kommen die Empfehl, da kommen die Verbände, die Walfang- oder Jägerverbände, die teilweise sehr viel Macht haben, wollen mitsprechen bei der politischen Entscheidung, wie hoch soll denn diese Quote sein? Und gerade in Grönland hat das zu einem ziemlichen Streit geführt zwischen den Naturschutzverbänden und den beziehungsweise der NAMMCO und der Regierung in Nuuk, weil die Regierung in Nuuk ignoriert die Empfehlungen der Wissenschaft, dass sie sagen, wir basieren unsere Daten auf den Erkenntnissen der Leute vor Ort und darauf beschließen wir dann die Quoten. Und das sind jetzt beispielsweise für nächstes Jahr, hat man die Quote, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, das ist die Quote für Narwale beispielsweise auf, ich glaube,
Reduziert.
in Nordgrönland auf 50 Tiere. Ja. Damco sagt, es ist viel zu viel. Es gibt nicht so viele Narwale in der Region. Geht doch da bitte zurück. Auch für Belugas gibt es da dann unterschiedliche Tiere. Also da hat man beispielsweise die Belugas in Ostgrönland, die sind noch seltener. Und da hat man gesagt, ja, da dürfen 30 Tiere gejagt werden. Da hat man eine Fünfjahresquote festgelegt. Da ist aber mittlerweile schon zwei Drittel der Tiere sind bereits gejagt worden. Und diese Quote läuft noch bis 2027. Also da ist es dann schon fraglich, ob dann tatsächlich man nicht plötzlich noch an eine Erhöhung der Quote denkt. Also das ist ein kontinuierlicher Prozess, eine kontinuierliche Diskussion und es ist ein ziemliches Politikum.
Das ist ein extremes Politikum, was jetzt eben auch international aufploppt, dass es diese Diskussionen gibt. Die Frage ist, wie könnten denn Lösungsansätze aussehen? Also es wird ja mit Sicherheit Strafen geben. Also ich weiß, ähnlich wie beim Moschusochsen ja auch, gibt es ja eben die Aufteilung in den Dörfern, wer wann die Ehre hat, mal einen Moschusochsen zu jagen, zu erschießen, und dann ist man erstmal wieder gesperrt und das darf eben auch nur derjenige, der diese Lizenz bekommen hat, einmalig. Wie können dort Lösungsansätze aussehen?
Es ist etwas schwierig, weil da treffen zwei Gedankenwelten aufeinander. Die Datenlage, was Wale anbelangt, ist schwierig. Also man kann halt nur eine gewisse Schätzung angeben, wie viele Tiere es tatsächlich gibt. Und da geht eigentlich schon die Meinung auseinander, weil die lokale Bevölkerung, die dann halt dort ist und die Tiere immer wieder mal sieht, basiert dann ihre Schätzung darauf, auf was sie sieht. Und dann sozusagen in Retrospektive halt, okay, wie war es denn letztes Jahr? Wie war es in dem Jahr davor? Wie viele haben wir denn so etwas gesehen? Das kann gut sein, muss aber nicht, weil dann die Leute wissen ja nicht, sehen wir dieselben Tiere immer wieder.
Schwer.
Gerade bei Belugas, die keine Markierungen sozusagen
Keine
oder
Fingerabdrücke wie der
schwierig zu
Buckel.
sehen. Genau. Ist es schwierig zu sehen. Die Leute vor Ort sagen zwar, wir kennen unsere Tiere, wir wissen, wir können es abschätzen. Das mag durchaus sein. Ich möchte das sicher nicht in Zweifel ausschließen in Sachen Narwale, weil dort die Markierung, die Musterung auf den Tieren ein bisschen anders ist. Aber bei Lugas, da habe ich schon etwas meine Zweifel. Grönlandwale ist ja viel einfacher, weil da gibt es einfach einen großen und dann ist Ende. Dann hat man mal 80 Tonnen Tier. Das ist schon mal okay. Aber bei den kleineren Walen ist es etwas schwierig. Und da ist die selektive Wahrnehmung spielt eine Rolle. Dann ist noch die Frage natürlich, wie weit will man bevormundet werden? Hat man das Gefühl, bevormundet zu werden von Leuten, die vielleicht, wo man denkt, die haben eh nicht so viele Ahnung, die kommen ja nicht so häufig dahin.
Oder haben vielleicht auch das Geld im Supermarkt anders einzukaufen.
Genau, können sich da, ihr kennt, also die Aussage, ihr kennt unsere Probleme nicht, ist natürlich jetzt auch nicht wirklich richtig, aber ja, ich verstehe, dass diese Angst vor Fremdbestimmung ist natürlich auf jeden Fall da. Die einzige Lösung, der einzig mögliche Weg, den ich persönlich jetzt da sehe, ist halt tatsächlich, alle Interessenvertreter an den Tisch zu kriegen und eine diplomatische Lösung zu finden, einen Konsens zu finden, wo man eine Grenze zieht, wie es gemacht werden soll, wer das Ganze kontrolliert, was passiert im Falle einer Übertretung. Ja, also es ist wirklich schwierig. Es gibt keinen wirklichen Lösungsweg in dieser ganzen Diskussion, weil halt da die Fronten teilweise auch wirklich etwas verhärtet sind und es zu einem ziemlichen Politikum geworden ist. Also da geht es dann auch darum, dass sich Politiker dann teilweise profilieren wollen und teilweise auch mit, sagen wir mal, fragwürdigen Aussagen dann die Diskussion auch noch anheizen. Bekanntestes Beispiel dafür war vor einigen Monaten der entsprechende Minister in Grönland, der gemeint hat, das Problem ist nicht die Jagd, das Problem sind die Touristen. Die vertreiben die ganzen Wale. Wofür es keinerlei Beweise gibt, das war eine Aussage, die mehr auf populistischer Ebene zu deuten ist, als dass sie eine tatsächlich wissenschaftlich stabile Grundlage besitzt.
Absolut. Und jeder weiß natürlich auch, wenn wir auch, ich bin letztes Jahr und ich bin auch dieses Jahr wieder in Grönland, und natürlich hofft man auf Walbeobachtung. Das ist ja auch fantastisch, aber wir wissen ja eben auch, wenn wir in die Ilulissat zum Beispiel beim Eisfjord sind, wo durchaus die Chancen sehr groß sind, dass man eben auch Wale sehen kann rund um die, zwischen den Eisbergen beispielsweise, oder eben auch Robben. Man hat ja trotzdem den gebührenden Abstand, man brettert nicht hinterher. Wir sehen aber eben auch die Grönländer, die ganz aktiv gerade in den Ilulissat zum Beispiel auch mit den Booten unterwegs sind und auf der Jagd sind in der Zeit. Auch das ist ein Bild, was man eben hat, wenn man dort unterwegs ist. Die Frage ist ja eigentlich eher, ob man, nun hat man ja Thema Tourismus, man hat angefangen, man hat die Steuer erhöht für die Reedereien, wenn sie zukünftig mit den Gästen kommen, dass sie pro Gast einfach ja auch noch eine höhere Pro-Kopf-Steuer zahlen müssen an die Ortschaften, wenn sie zu Besuch kommen. Die Frage ist ja, ob man eventuell da eine Lösung findet, dass man einen Ausgleich schafft. Also wenn man weniger Wal jagen darf, und ich denke, die Restriktionen werden ja langfristig gesehen, wenn wir mal in die Zukunft blicken, vielleicht eher schärfer als weicher. Korrigiere mich, falls du es anders siehst, aber ich denke, es wird immer eher ein Thema sein, die Restriktionen noch schärfer zu machen, als dass man irgendwann sagt, na, dann macht doch, was ihr wollt und fangt so viel, wie ihr wollt. Und dann vielleicht zu sagen, wir haben einen Ausgleich in Form von, ihr partizipiert, kriegt eine Ausgleichszahlung, wir schaffen eine Grundlage, wie ihr anders an Fleisch und Vitamine bekommen könnt, beispielsweise. Ich denke, auch das könnte ja eine Option sein.
Da setzt man dann wirklich tatsächlich sehr tief, also beziehungsweise wirklich tief in der Gesellschaft an, weil bei vielen ist halt auch Wahl, das wird halt gegessen. Also es ist halt,
Die Wunsch.
es ist Teil, es ist, da denkt man nicht drüber nach, es ist wie bei uns halt Schweinefleisch oder Rindfleisch, das ist halt einfach da. Es gibt zwar immer wieder den Ansatz, man möchte die Maßnahmen, die Schutzmaßnahmen restriktiver machen. Grönland spielt da aber eben halt nicht ganz so mit, weil es eben ein Politikum ist. Grönland setzt sich eben über die Empfehlungen der Wissenschaft hinweg und zieht sein eigenes Ding durch. Wo man ansetzen kann, um das den Leuten auch ein bisschen klar zu machen, ist vielleicht im gesundheitlichen Bereich, weil Walfleisch ist nicht mehr die gesunde Nahrungsquelle, wie man es früher hatte. Walfleisch ist teilweise doch ziemlich stark mit Schadstoffen belastet. Da ist Quecksilber drin, da sind chemische Schadstoffe drin, da ist Mikroplastik, also Nanoplastikpartikel im Fleisch wurden da festgestellt und so weiter und so weiter. Also es ist also wirklich gesund ist es nicht. Und entsprechend könnte man da vielleicht ein anfangen und das den Leuten klar zu machen. Es ist mittlerweile in Grönland, kommt es auch etwas mehr bei der Bevölkerung an, dass es vielleicht nicht unbedingt das Gesündeste ist. In industriellen Ländern wie Japan beispielsweise, dort essen die Leute tatsächlich kein Wal mehr, weil man weiß, wie belastet das Fleisch teilweise ist. Aber in Grönland ist es halt, geht's nur langsam. Das Zweite ist Subventionierung von Alternativen und sozusagen die Waljagd etwas weniger lukrativ zu machen, kann man sich leisten, wenn man entsprechende Einnahmequellen hätte. Aber in Grönland natürlich immer noch eine Schwierigkeit. Also da, vieles kommt aus der, die Haupteinnahmequelle kommt aus der Fischerei, dann kommt der Bergbau und so, also, und dann der Tourismus. Also da kommen dann, kommt's dann auch, da ist es dann auch etwas schwierig, sozusagen diese Gelder so etwas abzuziehen und dann damit vielleicht Direktzahlungen und ein Umdenken in der Gesellschaft bewirken zu wollen. Das Dritte ist dann halt wirklich in der Gesellschaft dieses Umdenken initiieren zu wollen und Alternativen aufzeigen zu wollen. Auch das ist etwas schwierig. Grönländer sind sehr traditionell. Die bauen ja jetzt, die machen im Prinzip gerade ist eigentlich wieder ihren Schritt vorwärts in Sachen eigene Kultur, eigene Identität. Wenn man jetzt da kommt, klar kann man sagen, ja, okay, wenn ihr jetzt schon dabei seid, dann hinterfragt doch mal eure Sache im Angesicht der neuen Bedingungen. Da ist eben aber auch das Problem. Teilweise ist die Einsicht, dass sich die Sachen eben ändern und dass wir als Mensch da eine maßgebliche Rolle da mitspielen, dazu beitragen. das ist noch nicht so ganz bei der Bevölkerung angekommen. Deswegen wird es etwas, denke ich, sind solche Subventionen eher schwierig umzusetzen. Was meines Erachtens ist der wahrscheinlich effizienteste Weg tatsächlich über die Gesundheit, weil da machen sich auch Grönländer halt tatsächlich Gedanken dazu.
Ja, zumal ja auch die Infrastruktur nicht so gegeben ist. Jemand, der ernsthafte Erkrankung hat, muss heutzutage immer noch, wenn er nicht in den Krankenhäusern vor Ort, also Ilulissat, Nuuk beispielsweise, versorgt werden kann, muss ja nach wie vor nach Kopenhagen geflogen werden für ernste Erkrankungen. Und ich denke auch, das ist ein Thema, was man natürlich irgendwo auch mit berücksichtigen sollte. Und ich glaube, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Grönländer an sich auf der einen Seite ihre Tradition wieder mehr pflegen wollen und in anderer Richtung aber auch moderner werden. Denn heutzutage haben sie alle Netflix, egal wie klein der Ort ist. Sie haben Netflix, sie haben Amazon Prime und schauen Dokumentationen, die eben dort auch geteilt werden und bringen einfach aber auch ein Stück weit durch YouTube-Kanäle mittlerweile ihre eigenen Kanäle zum Vorschein. Vielleicht kann auch das ein Weg sein, so ein bisschen ja moderner zu werden, in die ins Umdenken praktisch zu kommen. Schwieriges Thema nach wie vor. Ja, Sie sehen, liebe Hörer, auch Michael und ich, wir haben keine Lösung parat. Wir sind beide Grönland-Fans, aber es ist einfach eine verzwickte Situation und
Es ist
schwierig
ein
von
Thema, es lässt sich nicht wirklich, es lässt sich
sofort
nicht
lösen.
wirklich lösen, auch nicht in einer Form, dass man sagen kann, ja, es gibt diese Patentlösung. Weil es ist, wie gesagt, einerseits ist es die Wahrnehmung vor Ort, bei der Bevölkerung dort, es ist auf der anderen Seite aber auch unsere Wahrnehmung, wo wir stehen, und wie wir das Ganze wahrnehmen. Und bei uns ist halt auch dieses etwas, ja, sagen wir mal, von der Natur abgerückt sein, nicht mehr die natürlichen Zusammenhänge, nicht mehr die Zusammenhänge im Ganzen zu sehen, das fehlt halt auch. Also das ist etwas, was vielleicht diese Diskussion eben auch mitbringen kann für uns, das Ganze in einem Gesamtbild zu sehen, dass halt Walfang Teil der Identität ist, so wie bei uns die Jagd der Teil der Identität ist, dass Walfang betrieben werden muss, weil die Leute davon leben, anders als bei uns. Bei uns ist es ein nice to have, jeden Herbst ein schönes Rehschnitzel mal zu genießen. Gleichzeitig eben auch, dass die Lösung nicht einfach von einer Seite kommen kann, sondern in einem Zusammenspiel der verschiedensten Vertreter. Und das schließt eben auch die Leute, Vertreter von außerhalb von Grönland mit ein. Aber dass die dann eben auch so ein bisschen ihre Gedanken vielleicht nicht auf ihre eigene, aus ihrer eigenen Perspektive heraus äußern, sondern vielleicht eben auch in das andere hinein. Ich denke, das ist, was alle Seiten am Ende machen müssen, sich in diese Gedanken der anderen hinein zu versetzen zu können. Und das
Guten
geschieht nur durch
Kompromiss.
Dialog.
Absolut. Lieber Michael, danke für diesen tollen Einblick und in die aktuelle Situation nach wie vor kein einfacher. Und liebe Hörer, vielen Dank. Schwieriges Thema. Ein so spannendes, facettenreiches Land, was immer wieder uns jedes Jahr auch dorthin zieht. Sowohl Michael als auch ich sind absolute Grönland-Fans. Es ist fantastisch und man versteht es, glaube ich, auch erst, wenn man so richtig vor Ort gewesen ist und auch mal ganz im äußersten Norden oder im Osten unterwegs war, abseits der klassischen, sag ich jetzt mal, Ortschaften, die durchaus moderner sind. Ja. Wir blicken gespannt weiter, wie die Entwicklung ist. Und ich danke dir, Michael. Ich danke den Hörern und freue mich auf, ja, vielleicht irgendwann ein Update. Machen Sie es alle gut. Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.